Ian Morris: Beute, Ernte, Öl. Wie Energiequellen Gesellschaften formen. Wir modernen Menschen halten unsere Werte für den Höhepunkt einer moralischen Evolution. Wir denken gerne, dass wir schlauer, gerechter und integrer sind als alle Zivilisationen vor uns. Aber was, wenn das nur ein Teil der Wahrheit ist? Was, wenn wir nur deshalb nach Demokratie, Weltoffenheit und Gerechtigkeit streben, weil sie uns als Gesellschaft voranbringen? Ian Morris hat folgende Theorie: Der Gradmesser für unseren Erfolg ist die Effizienz unserer Energiegewinnung, also die Menge an Kilokalorien, die wir pro Kopf und Tag erschließen. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine spannende Zeitreise von den Jägern und Sammlern über die Landwirte bis in unsere fossilenergiegetriebene Gegenwart. Sie zeigen, inwiefern die Energiegewinnung dieser Gesellschaften Einfluss auf ihre kulturellen Werte genommen hat. Blink Nummer 1: Unsere Werte haben sich womöglich analog zu unserer Energiegewinnung entwickelt. Wir schreiben das Jahr 1982. Ian Morris und seine Kollegen arbeiteten an einer archäologischen Ausgrabungsstätte im griechischen Hinterland. Eines Abends kam ein älteres einheimisches Ehepaar des Weges. Der Mann ritt auf einem Esel, die Frau schleppte einen schweren Sack zu Fuß. Einer der Forscher fragte den Mann, warum nicht seine Frau auf dem Esel reite. Der Mann sagte nur, weil sie keinen Esel hat. Den meisten von uns dürfte sein Verhalten aufstoßen. Für uns wäre es selbstverständlich, dass er die körperliche Anstrengung auf sich nimmt. Aber woran genau liegt es, dass wir so allergisch auf Gender-Hierarchien wie diese reagieren? Legen wir im Westen von Natur aus mehr Wert auf Gerechtigkeit und Gleichstellung? Dem Autor zufolge hat unser Wertesystem eine viel pragmatischere Wurzel: die Art unserer Energiegewinnung. Seine These beleuchtet ein anthropologisches Dilemma. Wir versuchen seit jeher, die Werte der Menschheit zu verstehen. Aber kaum jemand hat versucht, sie zu erklären. Kaum jemand weiß, warum eine Zivilisation bestimmte Werte hochhält. Ian Morris zufolge entwickeln sich unsere Werte ähnlich wie unsere Gene. In der Evolution vererbt jeder Organismus diejenigen Gene, die am besten zu den Lebensbedingungen seiner Umwelt passen. So setzen sich in der Generationenfolge die vorteilhaften Eigenschaften durch. Ähnliches passiert mit unseren Werten. Eine Gesellschaft floriert, wenn ihre Auffassungen zu ihrer spezifischen Umwelt passen. Eine Gesellschaft mit unpassenden oder überholten Werten geht unter. Diese natürliche Selektion entscheidet, welche Werte überleben. Der entscheidende Faktor bei dieser Auslese ist die Energiegewinnung, also die Art und Weise, wie wir Menschen Lebensmittelenergie in Form von Kilokalorien aus unserer Umwelt beziehen. Die Geschichte zeigt, dass sich bestimmte Formen der Energiegewinnung besonders gut mit bestimmten Werten und sozialen Organisationsformen vertragen. Was sagt das nun über unseren griechischen Bauern aus? Es bedeutet zunächst, dass der Mann nicht zwingend ein misogyner Macho war. Vielleicht orientierte er sich einfach an den hierarchischen Werten der rural geprägten Gesellschaft seiner Zeit. Es könnte auch bedeuten, dass wir nicht so nobel sind, wie wir gerne denken. Was, wenn wir uns nur deshalb auf Werte wie Geschlechtergleichheit und Demokratie fokussieren, weil sie besser zu unserer modernen Fossilenergiegesellschaft passen? Zeit für einen etwas anderen Blick auf die Geschichte der Menschheit. Blink Nummer 2: Die Wildbeuter waren gegen Ungleichheit und Hierarchien, aber sie akzeptierten Gewalt. Heute lebt nur noch ein einziges Prozent der Weltbevölkerung als Jäger und Sammler. Kaum vorstellbar, dass wir 90% der Menschheitsgeschichte über alle Wildbeuter waren. Wir bezogen unsere Lebensenergie aus unserer direkten Umgebung, aus wilden Früchten, Nüssen und den Tieren, mit denen wir zusammenlebten. Wildbeuter lebten damals wie heute in unterschiedlichsten Kulturformen. Aber alle Wildbeutergesellschaften teilen bestimmte Eigenschaften und Werte. Sie sind meist relativ klein und umfassen zwischen wenigen Dutzend und ein paar hundert Mitgliedern. Sie ziehen als Nomaden immer dorthin, wo sie ausreichend Nahrung finden. Und sie verwehren sich gegen Hierarchien, besonders im Zusammenhang mit Wohlstand. Die Forschung beziffert die Vermögensungleichheit einer Gesellschaft mit Hilfe des sogenannten Gini-Koeffizienten oder Gini-Index. Dahinter verbirgt sich ein statistisches Maß zur Darstellung von Ungleichverteilungen. Der Gini-Koeffizient erhält einen Wert zwischen 0 und 1. Die 0 steht für absolute Vermögensgleichheit. Die 1 bedeutet, dass eine Person in der Gemeinschaft das gesamte Vermögen besitzt. Eine Studie mit 5 verschiedenen Untersuchungsgruppen ergab, dass Wildbeutergesellschaften einen durchschnittlichen Gini-Koeffizienten von 0,25 haben. Das ist deutlich niedriger als der Wert von Agrar- und Fossilenergiegesellschaften. Warum verteilen Wildbeuter ihr Vermögen so gerecht? Jägerinnen und Sammler sind ständig unterwegs. Bei einem solchen Lebensstil ist es schlichtweg einfacher, nur die nötigsten materiellen Gegenstände zu besitzen. Abgesehen davon teilen Wildbeuter ihre Beute immer untereinander auf, damit alle Mitglieder genug Kalorien zum Überleben erhalten. In einer solchen Gesellschaft gilt das individuelle Horten als Frevel, der mit Häme, Ausgrenzung und in extremen Fällen sogar mit dem Tod bestraft wird. Womit wir bei einem großen Nachteil dieser Sozialform wären. Es stimmt, dass Wildbeutergesellschaften in vielen Belangen gerechter sind. Sie sind aber auch brutaler. Im 20. Jahrhundert kam einer von 10 Wildbeutern gewaltsam ums Leben. Eine mögliche Erklärung dafür ist ihre dezentrale Organisation. Ohne zentrale Vollzugsbehörden ist es effizienter, Gefahren für die Gemeinschaft durch Gewalt zu beseitigen, statt durch Diplomatie. In manchen Wildbeutergesellschaften haben aggressive Männer mehr Geschlechtspartner und Kinder als weniger brutale Männer. Es scheint also, als hätte die Gewalt in dieser Sozialform eindeutige evolutionäre Vorteile. Blink Nummer 3. Die Landwirtschaft brachte größere Gesellschaften mit mehr Energie und mehr Nachkommen. Unsere wildbeutenden Vorfahren verbrauchten täglich etwa 5000 Kilokalorien pro Kopf. Dafür verwendeten sie täglich 3 bis 4 Stunden auf die Nahrungssuche. Das mag nach paradiesischen Arbeitsbedingungen klingen, aber dabei ist nicht zu vergessen, dass die Jäger und Sammler im Schnitt nur um die 25 Jahre alt wurden. All das änderte sich, als die Wildbeuter um das Jahr 7000 vor Christus einen bis dato unüblichen Brauch entwickelten. Sie pflanzten einen Teil der gesammelten Feldfrüchte in die Erde ein, um neues Getreide zu ziehen, und beendeten ihr Nomadendasein. Sie hörten auf zu jagen und fingen an, größere Tiere zu domestizieren. So lernten sie, große Mengen Kalorien an ein und demselben Fleck Erde zu erschließen. Mit anderen Worten, das Zeitalter der Landwirtschaft hatte begonnen. Dieser Epochenwechsel zog viele weitere Veränderungen nach sich. Die Geschichte brachte viele verschiedene Agrargesellschaften hervor, aber sie alle teilten bestimmte Gemeinsamkeiten. So gut wie alle Agrargesellschaften entwickelten sich an Orten, die viele natürliche Nahrungsquellen oder ideale Bedingungen für die Landwirtschaft boten. Sie erkannten, dass die Ufernähe zu großen Flüssen wie Euphrat, Tigris und Nil ein praktischer Vorteil für die Bewässerung ihrer Felder war. Darum entstanden an diesen Strömen die ersten Städte, in denen schnell Tausende von Menschen lebten. Die Landwirte gewannen deutlich mehr Nahrungsenergie als die Wildbeuter. Im Mesopotamien des 4. Jahrtausends vor Christus konnte ein Bauer bis zu 10.000 Kilokalorien am Tag gewinnen. Die neue Energiequelle hatte jedoch einen Nachteil. Die Landwirte mussten täglich etliche Stunden harte Knochenarbeit investieren. Die Landwirte konnten die Arbeit auch nicht allein verrichten. Darum hatten sie meist viele Kinder. Der Durchschnitt aller Agrargesellschaften lag bei 7. Da auch das meist nicht reichte, setzten sie zusätzlich auf Lohn oder Zwangsarbeit. Die Forschung zeigt, dass alle Agrargesellschaften mit einer Energiegewinnung von mehr als 10.000 Kilokalorien pro Tag und Kopf mit Sklaven arbeiteten. Sie zeigt auch, dass alle diese Gesellschaften der Ansicht waren, die Frauen sollten sich um das Haus und die Kinder kümmern, während die Männer die Felder bewirtschafteten. Ausnahmen zu dieser Regel gab es so gut wie keine. Sklaverei, Knochenarbeit und steile Geschlechterhierarchien. Damit kommt die Agrargesellschaft nach unseren Maßstäben nicht gut weg. Aber tauchen wir noch tiefer in ihre kulturellen Werte ein. Blink Nummer 4. Agrargesellschaften waren streng hierarchisch, lehnten Gewalt aber stärker ab als Wildbeuter. Angenommen, du wärst einer dieser frühen Landwirte, also ein Mann. Dein Ackerland liegt in warmen und fruchtbaren Gefilden, sagen wir in Mesopotamien. Deine Frau kümmert sich um euer Haus und die 7 Kinder, während du die Tage zwischen Feld und Vieh verbringst. Welche Werte sind dir in dieser Lebensrealität wichtig? Historisch gesehen wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht auf demokratische Teilhabe vertraust, sondern auf die uneingeschränkte Macht eines Absolutisten. Warum? Ausnahmslos jede Agrargesellschaft, die mindestens 10.000 Kilokalorien pro Person und Tag erschloss, wurde von einer kleinen Elite regiert. Diese kleine Elite kontrollierte die politischen und wirtschaftlichen Geschicke. Und in praktisch jedem dieser Fälle stand ihr ein gottähnlicher Herrscher vor, der seine Autorität durch eine höhere Macht legitimiert sah. Dieser Herrschaftsanspruch wurde durch die Kirche untermauert. Die Religion nährte den Glauben an eine höhere Gewalt, die regelrecht wollte, dass sich die Welt in Herrschende und Beherrschte schied. Tatsächlich lag der Gini-Index der Agrargesellschaften durchschnittlich bei 0,45. Das heißt, dass 10% der Bevölkerung etwa 80% des Wohlstands besaßen. Die Herausbildung einer Schicht der Herrschenden brachte aber auch gewisse Vorteile. Sie drängte die Gewalt in der Gesellschaft zurück. Die uneingeschränkte Dominanz einer zentralen Autorität schien die Menschen genug einzuschüchtern, um mehr oder weniger gewaltfrei miteinander umzugehen. Das wiederum war gut für die Wirtschaft, denn Gewalt konnte zu Produktionsausfällen führen. Letztendlich war genau das die Grundlage für das Wohl einer Agrargesellschaft: der Schutz der wirtschaftlichen Produktivität. Die Landwirte überlebten nur, wenn sie genug produzierten, um ihre Familien zu ernähren und Überschüsse auf Märkten zu veräußern. Das spornte sie an, hart zu arbeiten und materiellen Wohlstand zu erwirtschaften, den sie an ihre Kinder vererben konnten. Doch der materielle Wohlstand sicherte nicht nur das Überleben, er perpetuierte auch die Hierarchien zwischen den Geschlechtern. Viele männliche Bauern folgten einem starren Besitzdenken. Sie wollten sicherstellen, dass ihr Erbe ausschließlich an ihre leiblichen Kinder überging. Das erhöhte die Erwartungen an die weibliche Jungfräulichkeit und setzte Frauen weiter in ihrer sozialen Stellung herab. Die Werte dieser Agrargesellschaften dominierten die Welt fast 9000 Jahre lang. Doch dann begann das Zeitalter der fossilen Energiequellen. Blink Nummer 5. Fossil-Energiegesellschaften florierten durch Quantensprünge in der Energiegewinnung. Wir springen ins 17. Jahrhundert, als die Bergarbeiter im Nordwesten Europas eine bahnbrechende Entdeckung machten. Sie konnten die Kohle aus den Gruben verbrennen und neue Energie erzeugen. Das war natürlich nur der Anfang. Die Kohle ließ sich nutzen, um große Maschinen anzutreiben, das Wasser aus den Schächten zu pumpen, noch tiefer zu graben und noch mehr Kohle zu fördern. Und mit diesem neuen Überschuss an Kohle ließ sich alles antreiben, was die neue Zunft der Ingenieure entwickelte. Eine dieser neuen Erfindungen war die Dampfmaschine. Die erste effiziente Dampfmaschine ging im Jahr 1776 ans Werk. Die neue Technik revolutionierte die Welt und verlieh denjenigen Macht, die sie besaßen. Es folgte der unaufhaltsame Aufstieg der Industriegesellschaften. Im Jahr 1914 dominierte der Westen die Weltwirtschaft und kontrollierte unglaubliche 84% seiner Landfläche. Die Fossilenergiegesellschaft hatte den Zenit ihrer Macht erreicht. Die Dampfmaschine war die erste einer langen Reihe von Erfindungen, die die industrielle Produktion in die Höhe trieben. Die steigende Produktion bescherte den Unternehmen größere Gewinne, die sie in Form von höheren Löhnen an ihre Mitarbeiter weitergaben. Die hohen Löhne lockten die Menschen aus den ländlichen Regionen in die Städte und brachten den Fabriken noch mehr Arbeitskräfte und noch mehr Produktivität. Dieser Kreislauf ließ die Märkte explodieren. Die Volkswirtschaften fertigten qualitativ hochwertige Massenprodukte zu erschwinglichen Preisen. Die Wirtschaft konnte schließlich nur wachsen, wenn die neuen Produkte auch neue Abnehmer fanden. Und so kletterte der allgemeine Lebensstandard auf nie dagewesene Höhen. Die Fossilenergiegesellschaften begannen, weitere Methoden der Energiegewinnung zu erschließen. Von neuen Quellen wie Kohlenwasserstoff bis zu Extraktionsverfahren wie der Tiefseebohrung. Das führte zu einem exponentiellen Anstieg der Energiegewinnung. Die ersten Kohlewirtschaften erzeugten bereits 38.000 Kilokalorien pro Kopf und Tag. Bis Mitte der 1970er Jahre war diese Zahl auf schwindelerregende 230.000 Kilokalorien gestiegen. Der massive Energieanstieg verlangte nach neuen Infrastrukturen zur Speicherung und Verwaltung. Es folgte eine Zeit, in der Unternehmen und Finanzinstitute in halsbrecherischem Tempo aus dem Boden schossen und wieder obsolet wurden. Parallel dazu explodierte auch die Weltbevölkerung. Im Jahr 1800 lebten knapp 1 Milliarde Menschen auf der Erde. 1900 waren es 1,6 Milliarden und 2000 bereits 6 Milliarden. Wir werden aber nicht nur mehr, sondern auch gesünder. Der Mensch des frühen 21. Jahrhunderts wird im Schnitt 10 Zentimeter größer als seine Urgroßeltern und satte 30 Jahre älter. Was bedeutet all das nun für die Werte unserer Fossilenergiegesellschaft? Blink Nummer 6. In der Fossilenergiegesellschaft gibt es generell mehr Gerechtigkeit und weniger Gewalt. Unsere moderne Welt ist erstaunlich homogen, wenn es um kulturelle Werte geht. Einer Studie von 2007 zufolge waren 80% der Weltbevölkerung pro-demokratisch. Bei einer Umfrage in 16 Ländern im Jahr 2009 sprachen sich 86% für die Gleichstellung der Geschlechter aus. Und eine zwischen 2008 und 2010 auf mehreren Kontinenten durchgeführte Gallup-Studie ergab, dass 69% der Menschen jede Form von Gewalt ablehnten. Das sind nur ein paar Indizien dafür, dass die moderne Fossilenergiegesellschaft gerechter und friedlicher ist. Auch die Gini-Koeffizienten tendieren zu mehr Gerechtigkeit, seit die fossilen Brennstoffe im 18. Jahrhundert zur wichtigsten Energiequelle aufstiegen. Es gibt zwar teilweise große Unterschiede. Frankreichs Gini-Index lag 1860 bei ungerechten 0,61, während die notorisch kapitalistischen USA 1970 auf einen moderaten Wert von 0,36 kamen. Insgesamt betrachtet ist der globale Wohlstand jedoch deutlich gerechter verteilt als in der Agrargesellschaft. Aber wieso? Warum führen Fossilenergiegesellschaften zu einem flacheren sozialen Gefälle? Kurzum, weil sie davon profitieren. Zunächst einmal sind die Verbesserungen positive Nebeneffekte. Wir haben im letzten Blink gesehen, dass sich die Arbeitgeber leisten können, attraktivere Gehälter und Nebenleistungen zu bieten. Außerdem muss die Arbeitswelt nicht mehr so rigoros stratifiziert werden, sodass mehr Menschen die Chance auf sozialen Wohlstand haben. Ähnliches gilt für die Hierarchien zwischen den Geschlechtern. Der Rückgang der Kindersterblichkeitsrate bedeutet auch einen Rückgang der Geburtenrate. Dazu kommt, dass Kinder deutlich seltener als familiäre Arbeitskraft gebraucht werden. Verglichen mit der Agrargesellschaft erlaubt dies Frauen, ihr eigenes Geld zu verdienen und zur Wirtschaft beizutragen. Ein weiterer Grund für die flachen Hierarchien ist der Trend zur Säkularisierung. Der Bedeutungsverlust der Kirchen macht es Alleinherrschern schwerer, die Religion zur Legitimation ihres gottähnlichen Machtanspruchs zu nutzen. Die Fossilenergiegesellschaft profitiert von alledem. Mobile Bürger und dezentrale Gesellschaften führen zu effizienteren Märkten. Eine solche Gesellschaft verlangt nach liberalen Werten, die sich immer häufiger von der Gewalt als Lösungsansatz abwenden. Natürlich haben sich nicht alle Fossilenergiegesellschaften sofort für mehr Gerechtigkeit und Frieden entschieden. Das postmaoistische China hat seit den 1980er Jahren das mit Abstand schnellste Wirtschaftswachstum weltweit erlebt. Dabei aber massive Umweltverschmutzung, schwere Korruption und wütende Bürgerproteste in Kauf genommen. Blink Nummer 7. Die technologische Revolution wird unsere Werte erneut verändern. Es besteht also kein Zweifel, dass die fossilen Energien unsere modernen kulturellen Werte geprägt haben. Wir wissen aber auch, dass wir gegenwärtig die nächste große Zeitenwende durchleben. Die technologische Revolution schreitet mit atemberaubendem Tempo voran. Wie wird die digitalisierte Gesellschaft der Zukunft aussehen? Darüber können wir heute nur spekulieren. Der Journalist James Mann prägte den Begriff des beruhigenden Szenarios. Die These lautet, je mehr Länder wie China und Indien an wirtschaftlicher und politischer Macht gewinnen, desto mehr übernehmen sie westliche Werte wie Freiheit und Demokratie. Das Szenario mag tatsächlich für viele beruhigend klingen, aber wie wahrscheinlich ist es? Es gibt Entwicklungen, die diese These stärken. Staaten wie Japan, Südkorea und Taiwan haben sich seit 1945 tatsächlich immer weiter in Richtung eines westlichen Liberalismus entwickelt. Andere Wissenschaftler halten dagegen. Sie glauben, die Verwestlichung dieser asiatischen Länder sei nur eine Reaktion auf die erdrückende Dominanz des Westens. Das würde bedeuten, dass sich die westliche Welt womöglich spürbar chinesiert, wenn sich das Epizentrum der Weltwirtschaft in Zukunft weiter nach Osten verschiebt. Auch diese Hypothese klingt plausibel. Wenn sich die Märkte Asiens weiter so schnell entwickeln, holt der Osten den Westen im Jahr 2103 ein. Es scheint allerdings unrealistisch, dass sich die Welt weiter im bisherigen Tempo entwickelt. Wahrscheinlicher ist, dass sie noch deutlich an Geschwindigkeit zulegt. Selbst vorsichtigen Schätzungen zufolge werden wir 2103 knapp 1 Million Kilokalorien pro Kopf und Tag gewinnen. Unsere urbanen Ballungsräume könnten sich auf Agglomerationen von 140 Millionen Menschen verdichten. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Industrieländern könnte die 100 Jahre übersteigen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Leistung unserer Gehirne dann bereits durch implantierte Computerchips unterstützt wird. Bei so viel Kilokalorien für Nahrung und Energie müsste es theoretisch keine Hierarchien mehr geben. Es müsste auch keine Gewalt mehr geben, wenn alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu den Zukunftstechnologien hätten. Genau hier wird sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Wenn der Zugang ungleich ist, könnte eine kleine Elite mächtiger Postmenschen den unterlegenen Homo sapiens ausrotten. Was auch immer passiert, wir können sicher sein, dass sich der Mensch des Jahres 2103 sehr von uns unterscheiden wird. Und nach diesen Blinks wissen wir auch, dass er die Werte hochhalten wird, die seine Gesellschaft voranbringen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass menschliche Gesellschaften im Laufe der Zeit immer die Werte angenommen haben, die ihnen halfen, die Effizienz ihrer Energiegewinnung zu steigern. Wildbeuter lebten in flachen Hierarchien, schlichteten Konflikte aber oft durch Gewalt. Agrargesellschaften gliederten sich in steile politische und materielle Hierarchien und benachteiligten Frauen, waren aber weniger brutal. Und unsere moderne Fossilenergiegesellschaft strebt nach sozialer Gerechtigkeit, Geschlechtergleichheit und Gewaltfreiheit. Wir wissen nicht, was die technologische Revolution bringen wird, aber die Gesellschaft der Zukunft wird erneut die Werte ins Zentrum stellen, die ihre Entwicklung begünstigen. So, das waren unsere Blinks zu Beute, Ernte, Öl von Ian Morris. Wir bedanken uns fürs Zuhören.